Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ein Mann mit Namen Lukas. Er ist Christ und er hat Vitamin B, er hat Beziehungen. Durch seine Tätigkeit als Arzt oder vielleicht auch einfach nur durch glückliche Umstände kennt er die ganzen Leute, die Jesus persönlich kennen, noch persönlich kannten. Er kannte die damalige Elite der Christenheit, Petrus, Paulus, Barnabas. Er hat jeden geduzt. Und Lukas hatte einen Freund, der hört auf den etwas merkwürdig klingenden Namen Theophilus. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Theo. Theo war auch Christ, aber er kannte die ganzen Leute nicht. Und er wusste auch über den Glauben, den er glaubte, gar nicht so viel. Die Geschichten über Jesus, er hat manches gehört, aber eben nur aus dritter, vierter Hand. Also dachte sich Lukas, ich schreibe dem Theophilus mal, dem Theo mal, alles, was ich über Jesus weiß, die ganzen Geschichten. Ach nee, wenn ich schon dabei bin, dann mache ich's richtig. Ich frage die ganzen Leute, die ich kenne, die ganzen Leute, die das erlebt haben mit Jesus, wie das alles ablief. Und ich forsche das akribisch nach und schreibe das auf, damit der Theo ganz genau weiß, wie das alles war. Gesagt, getan, er forschte und schrieb. Und es kam ein Brief heraus, der handschriftlich über 100 Seiten lang war. Bei mir in gedruckter Form immer noch 45 Seiten. Er beginnt mit der Geburt Jesu und endet mit seinem Tod, Auferstehung, Himmelfahrt. Dann schreibt Lukas allerdings noch einen zweiten Brief. Denn er sagt, die Geschichte von Jesus geht weiter, auch wenn Jesus schon im Himmel ist. Die Jünger fragten Jesus kurz vorher, wann geht's los? Wann kommt der Moment, in dem Gott die Sache in die Hand nimmt und wieder regiert? Richtig regiert über die Welt, über Israel. Jesus weicht scheinbar so ein bisschen aus, beantwortet die Frage nicht so richtig und sagt dann aber, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Die Himmelskraft. Und ihr werdet meine Zeugen sein. An euch werden die Leute sehen, dass Gott schon anfängt zu regieren. Ihr seid mein Beweis hier in der Umgebung und auf der ganzen Welt. Was dann passiert ist, wie diese Himmelskraft dann über die Jünger kam und wie sich das Evangelium in der ganzen Welt verbreitet hat, das ist die Fortsetzung von Jesu Geschichte. Lukas musste das einfach aufschreiben, denn es war ganz klar, die Geschichte von Jesus hat mit seiner Himmelfahrt nicht aufgehört, sondern die geht hier weiter. Der zweite Brief von Lukas, der wird genauso lang wie der erste, aber Lukas erzählt immer nur ausschnittsweise, denn die Geschichte wird viel größer noch als die von Jesus. Lukas erzählt wie in Blitzlichtern, was so passiert, von einzelnen Momenten, wo man merkt, hier ist ein neuer Same des Heiligen Geistes, des Evangeliums, der aufwächst und sich weiter verbreitet. Er beginnt in Jerusalem, wo die Gemeinde entsteht, wo plötzlich der Geist wirkt und die Gemeinde wächst sehr schnell, sehr kräftig, wo Wunder passieren und jeder sieht, hier ist wirklich Gott am Werk. Und Lukas schreibt weiter, einzelne Momente, da geht einer der Apostel nach Samaria, predigt den Leuten und die kommen zum Glauben. Die Samariter, es waren Halbjuden, die waren bei den Juden ungefähr so beliebt wie die Holländer bei uns Deutschen. Die Holländer haben uns übrigens gestern nur 3 Punkte gegeben. Einer der Apostel predigt einem Ausländer, einem hohen Beamten aus Äthiopien, der zum Glauben kommt und der vom Geist erfüllt wird und verändert nach Hause geht. Lukas erzählt von einem weiteren Ausländer, von einem römischen Hauptmann, der mit seiner ganzen Familie, seinen ganzen Freunden die Botschaft von Jesus hört und verändert wird. Der Heilige Geist erfüllt die Menschen und sie fangen an, Gott zu loben in einer Art und Weise, wo jeder merkt, hier ist Gott am Werk. Und man gewinnt den Eindruck, die Geschichte geht immer weiter. Man erfährt kurze Momente, wie der Mann aus Äthiopien, wie was passiert. Und die Geschichte erzählt Lukas erzählt die Geschichte von dem Äthiopier nicht weiter, aber man spürt, er geht nach Hause und da geht die Geschichte weiter. Lukas erzählt dann weiter den Weg von Paulus, der mit ein paar Mitarbeitern von Stadt zu Stadt, von Land zu Land reist und die Botschaft von Jesus weitergibt. Und wieder so Blitzlichter, Momente, wo der Same Gottes in Menschen fällt, wo Menschen sich bekehren, wo kleine Gemeinden entstehen. Paulus reist weiter und Lukas geht mit seiner Geschichte weiter, aber man weiß, da ist was entstanden und auch da breitet sich das Evangelium aus. Lukas schreibt diese 2 Briefe an Theo, den ersten Brief mit den Taten Jesu, den 2. Brief mit den Taten des Heiligen Geistes, der die Fortsetzung bildet. Jesus hat den Auftrag gegeben, das Evangelium weiterzugeben und hat die Kraft des Heiligen Geistes versprochen und gesandt. Und durch diesen Heiligen Geist, durch diese Himmelskraft, konnte der Auftrag Jesu erfüllt werden. Diese 2 Briefe von Lukas, die wurden dann ziemlich schnell sehr bekannt. Theo hat sie weitergegeben, abschreiben lassen. Und man kennt sie heute unter dem Namen Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte. Die Bibelstelle, die Christina vorhin vorgelesen hat, ist unmittelbar nach dem Pfingstereignis, als der Heilige Geist das erste Mal so zu den Christen gekommen ist, sich die Gemeinde bildet und die Geschichte beschreibt, oder die Bibelstelle, die Christina gelesen hat, beschreibt dieses Zusammenleben von der Gemeinde. Es ist hier die Rede von ein Herz und eine Seele waren diese Christen. Und sie haben alles geteilt. Wenn man die Apostelgeschichte liest, ist man ziemlich schnell fasziniert von dieser ersten Gemeinde. Irgendwie scheint sie perfekt. Sind es die Wundertaten der Apostel, die diese Mystik ausmachen? Oder sind es die wenigen Verse zwischen den Wundern, in denen das Gemeindeleben beschrieben wird? Ist es die Gütergemeinschaft der ersten Christen? Müssen wir jetzt so eine Art Gemeindesozialismus einführen, damit wir eine gute und biblische Gemeinde werden? Ich denke, die Magie dieser ersten Gemeinde lässt sich nicht organisatorisch herstellen. Die Einheit ist eine übernatürliche, eine Gerechtigkeit, die keinen Sozialplan braucht, keine Gesetze, keine Verhaltensappelle. Wenn Menschen plötzlich ihren Besitz zur Verfügung stellen, damit den Hilfsbedürftigen geholfen wird, dann ist es keine Massenverantwortungslosigkeit, sondern Gott hat eine neue Art von Gerechtigkeit geschaffen. Das tägliche Unrecht, das scheinbar mit unserer Welt verschmolzen scheint, hat plötzlich keinen Platz mehr. Die Liebe regiert. Gott regiert. Herr, wann wirst du die Herrschaft in Israel wieder aufrichten? Haben die Jünger gefragt. Und Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Wenn Gemeinde hier beschrieben wird als ein Herz und eine Seele, dann geht es hier mehr um Einigkeit, um Einheit. Wenn Christen einander lieben, wenn sie miteinander eins sind, dann, so sagt Jesus, wird die Welt erkennen, dass diese Menschen Jesu Jünger sind. Dann wird die Welt erkennen, dass Jesus von Gott gesandt wird. Wenn wir eines Sinnes sind, dann werden die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, an uns erkennen, dass Jesus der Herr ist, dass Gott wirklich lebt, dass Jesus lebt. Wie erlebst du Kirche heute? Wie erlebst du unsere Gemeinde hier? Ich muss zugeben, so richtig himmlisch ist es hier nicht immer. Aber doch haben wir den Anspruch, es soll wenigstens durchscheinen. Wir haben den Anspruch, dass Menschen hierher kommen und merken, es ist hier etwas anders als in der Welt, wie man sie normalerweise kennt, in der Welt voller Ungerechtigkeit. Ich habe Gemeindeleben schon sehr, sehr positiv erlebt, sowohl hier als auch anders. Ich habe erlebt, dass ein Asozialer zur Gemeinde kommt, weil er weiß, danach gibt's was zu essen anfangs, und dann weiterhin kommt, weil er plötzlich merkt, er ist hier willkommen. Weil er merkt, hier strahlen ihn Leute an, wie er das sonst nicht kennt, wie sonst erlebt er, dass die Leute ihn nicht angucken. Da ist eine alleinerziehende Mutter, die erwähnt nur am Rande, dass sie umziehen muss. Und sofort sind einige Helfer bereit, um ihr zu helfen. Da ist eine ältere Frau, die betet für die Abiturienten, nur weil sie an ihren Augen gesehen hat, dass sie Lernstress haben. Aber ich habe auch vieles andere erlebt. Neid, Stolz, Heuchelei, Lieblosigkeit. Ich habe noch keine Gemeinde erlebt, die absolut frei davon ist. Und ich glaube, für manche ist es purer Sarkasmus, wenn man ihnen erzählt, dass Gemeinde ein Vorgeschmack des Himmels ist. Auch in der ersten Gemeinde, die da noch so romantisch und so perfekt beschrieben wird, hält diese Perfektion oder diese Vollkommenheit nur 2 Kapitel und dann bricht der erste Zoff aus. Der erledigt sich auch wieder ziemlich schnell. Und mir persönlich, ich finde die Gemeinde danach immer noch genauso faszinierend. Gott antwortet auf ein Gebet der Gemeinde durch ein Erdbeben. Es passieren weiterhin Wunder. Irgendwie scheint trotzdem diese Einheit da zu sein, diese besondere Einheit. Wir sehen jetzt gleich einen Clip aus dem Film Mrs. Doubtfire. In dem Film spielt Robin Williams Daniel, der von seiner Frau getrennt lebt und von seinen Kindern eben getrennt lebt, und er liebt seine Kinder über alles. Daniel hat keinen Job und kriegt auch sonst sein Leben nicht so ganz auf die Reihe. Aber er möchte einfach gern bei seinen Kindern sein. Und seine Frau, noch Frau, möchte das halt nicht so ganz. Und sie möchte, dass der Daniel lieber sich mal einen Job sucht und möchte selbst für die Kinder ein Kindermädchen anstellen. Daniel will bei seinen Kindern sein, verkleidet sich als Frau und lässt sich als Kindermädchen für seine eigenen Kinder einstellen. Und als er zum ersten Mal in seine alte Familie kommt, das ist die folgende Szene. Etwas schrullig wirkt diese Mrs. Doubtfire. Ziemlich streng auch ist sie zu den Kindern. Aber die Kinder als auch die Frau lieben diese Mrs. Doubtfire sehr schnell. Man kann es nicht so genau beschreiben, aber anscheinend fühlen sie irgendwas bei dieser Mrs. Doubtfire, was in ihren Herzen etwas bewegt. Selbst die älteste Tochter, die am Anfang noch sehr misstrauisch ist, schon am Ende des ersten Tages ist sie total überwältigt. Die Frau fragt schon bald nach Beziehungstipps. Eine innere Verbindung, die sie vielleicht selbst gar nicht erklären können, aber die eben doch vorhanden ist. Denn in dieser Miss Doubtfire steckt jemand, der Familie näher ist, als man überhaupt ahnen kann. Wenn du mit Menschen zusammen bist, in denen die Himmelskraft wirkt, kann es sein, dass du dich plötzlich auf eine vielleicht unerklärliche Weise ein Stück zu Hause fühlst? Vielleicht sind Christen manchmal mehr Familie, als es deine Eltern sein könnten. Da kann man lachen, aber man kann es erleben. Manchen geht es so, mir selbst geht es oft so. Man fühlt eine Verbundenheit, die man äußerlich nicht beschreiben kann. Das sind Leute, mit denen man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so zurechtkommen würde, aber man fühlt eine Verbundenheit, man fühlt eine Art Zuhause bei diesen Menschen. Wirklich zu Hause sein, heißt bei Gott zu sein. Und wenn du den Heiligen Geist in deinem Gegenüber spürst und dieser Geist auch in dir ist, man fühlt eine Zusammengehörigkeit, die mehr ist, als einfach nur für die gleiche Fußballmannschaft zu jubeln. Gemeinde ist zuallererst eine Sammlung von Individuen. Verändern sich die Einzelnen zum Guten, verändert sich das Gesamte. Christoph hat vor 2 Wochen zum Thema der Himmel im Wesen gepredigt. Wer nicht da war, ladet euch die Predigt als MP3 runter oder schaut das Video an. Ich will hier auch einen Gedanken nochmal aufgreifen, der hier einfach wichtig ist. Es geht um die sogenannte Frucht des Geistes. Die Bibelstelle, Galater 5, 22, 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Man versteht diesen Vers am besten, wenn man einen anderen Bibelvers dazu nimmt, was Jesus mal gesagt hat. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Jetzt seid ihr wahrscheinlich nicht alle Winzer, Weingärtner, die Gewächse eines Weinstocks, also dieses Gewächs, die sich super damit auskennen. Kurze Erklärung, der Weinstock, das ist der Stamm. Die Rebe ist der Ast. Die Frucht ist die Traube, die Beeren. Sprich, wir, jeder einzelne von uns, ist ein Ast und unsere Aufgabe ist es, am Stamm zu bleiben. Im Bild des Baumes ist es ganz logisch, wenn ein Ast vom Stamm, vom Baum getrennt ist, geht nichts mehr. Der Ast muss mit dem Stamm verbunden bleiben und dann wird Frucht entstehen. Das heißt, wenn ich an Gott dranbleibe und er durch seinen Heiligen Geist dauerhaft in mir ist, dann wächst diese Frucht. Immer wieder mal kurz andocken, bewirkt da nicht viel. Wenn wirklich Frucht wachsen soll, dann muss ich beständig auf diese Verbindung aufpassen. Dann wächst diese Frucht und wenn du im Nachhinein auf deine Vergangenheit zurückblickst, seien es nur ein paar Monate oder auch Jahre, dann kannst du dich nur wundern und staunen, wie sehr Gott dich verändert. Wie diese Frucht des Heiligen Geistes in dir wächst. Es ist hier übrigens nicht von verschiedenen Früchten die Rede, sondern von Frucht, von einer Frucht. Das heißt, diese Dinge, die hier aufgezählt sind, die wachsen gemeinsam. Du kannst jetzt nicht sagen, ja, mit Freude, Güte und Treue, da bin ich schon ganz gut, Geduld, da wächst nicht wirklich was. Wenn die Frucht des Geistes wächst, dann wachsen die Sachen insgesamt. Natürlich wirst du deine Stärken haben, aber wenn die Frucht wächst, dann wirst du das vor allem an deinen Schwächen merken, dass die Schwächen stärker werden, also immer weniger Schwächen sind. Gottes Geist ist mehr als positive Konditionierung. Natürlich wirst du dich anstrengen, du wirst dir Mühe geben zu lieben. Du wirst dir Mühe geben, geduldig zu sein. Aber es ist mehr als positive Konditionierung. Es ist mehr als anstrengend. Wenn Gottes Geist dich verändert, dann ändern sich Dinge, die du zu ändern nicht imstande bist. Wie würde unsere Gemeinde aussehen, wenn diese Dinge in uns allen schon richtig, richtig gereift wären? Genießt die Worte nochmal, zieht euch das rein. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Vieles erleben wir hier. Viel mehr, als wenn ich mit Arbeitskollegen oder irgendwelchen Bekannten unterwegs bin. Aber ich könnte mir auch vorstellen, manches kann noch wachsen. Kann in mir noch wachsen, kann in anderen noch wachsen. Aber ich bin derjenige, für den ich Verantwortung trage. Und ich möchte, dass diese Frucht bei mir noch wächst. Die Vorstellung, dass diese Frucht in uns wirklich reif ist, wirklich massiv gewachsen ist, diese Vorstellung, dass das passiert ist, kommt dem Begriff Himmel schon ziemlich nahe. Neben dieser Frucht des Geistes gibt es auch noch, also die Frucht, die langsam wächst, gibt es auch noch eine Erfüllung, die recht plötzlich passiert. Man merkt das schon allein daran, dass die erste Gemeinde, da war noch gar keine Zeit, dass überhaupt eine Frucht wachsen kann. Da ist was passiert und die Menschen waren verändert. Diese Erfüllung erleben viele Menschen heute, zum Beispiel bei ihrer Bekehrung. Nicht jeder erlebt es so, aber viele erleben das so. Manchmal segnet Gott auch Menschen auf diese Art und Weise. Man erlebt, wie sich plötzlich was verändert. Allerdings ist das leider oft nicht von sehr langer Dauer. Das sind Zeiten, die prägen. Das sind Zeiten, an die man oft zurückdenkt und sich denkt, och, wäre das nur wieder so? Diese erste Liebe, dieses neue Verliebtsein, das ich hatte, so fühlt sich's irgendwie an. Zeiten, die irgendwie schon fast perfekt erscheinen im persönlichen Leben, obwohl klar ist, dass vieles nicht perfekt war in diesen Momenten, in diesen Zeiten. Aber es gibt diese Erfüllung. Ich kann da heute nicht mehr so viel zu sagen, weil die Zeit wird eng und es ist jetzt heute auch nicht so der Mittelpunkt meiner Predigt. Wir sollen unseren Schwerpunkt auf die Frucht des Geistes legen und für solche Erfüllungen beten, aber wir können es nicht machen. Gott macht es manchmal, wie er denkt. Und solche Erlebnisse sind bereichernd, aber wir können sie nicht machen. Wenn ich heute von Gemeinde rede oder geredet habe, dann erweckt es oft den Eindruck, als würde ich von einer geschlossenen Gruppe sprechen, die sich von der Welt absondert, die einfach anders ist, aber mit der Welt, mit den anderen Menschen nichts zu tun hat. Aber ich meine das nicht so und Gemeinde ist nicht so. Gemeinde war damals, die erste Gemeinde, nie geschlossen, sondern offen. Da kamen Menschen dazu, da gingen Menschen raus, um woanders das Evangelium und den Heiligen Geist weiterzugeben. Echte Kirche dreht sich nicht um sich selbst. Echte Kirche ist nicht von der Welt abgesondert, sondern wirkt in die Welt hinein. Der Heilige Geist wirkt nicht in der Kirche, sondern Kirche ist da, wo der Heilige Geist wirkt. Wenn der Geist in dir persönlich wirkt, kann es sein, Kirche beginnt da, wo du dich nur mit einem Arbeitskollegen unterhältst, in einer Begegnung. Ein Zitat von Ravi Zacharias. Es gibt 5 Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und das Leben der Christen. Viele Leute lesen nie die ersten 4. Ich wünsche mir, dass mein Leben, dass die Menschen in meinem Leben sehen, dass Jesus lebt. Dass Jesus in meinem Leben die gute Nachricht sehen. Dass Menschen in meinem Leben sehen, dass Gott da ist, dass Gott wirkt, dass Gott durch mein Leben scheint. Ich bin von Kirche nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Aber ich möchte, dass dieser Teil leuchtet. Dass in mir, in diesem kleinen Splitter der großen Kirche, die Herrlichkeit Gottes sichtbar ist. Und Kirche als Leib, als Mosaik von vielen kleinen Bestandteilen, wie dieses Fensterbild, das sich zusammensetzt aus vielen Kleinigkeiten. Jeder kleine Teil, durch jeden kleinen Teil scheint das Licht. Und umso mehr das Licht durch jeden kleinen Teil scheint, umso schöner wird das Gesamtbild. Ich wünsche und bete, dass das Licht durch alle Christen scheint, dass die Menschen in jedem Christen die Herrlichkeit Gottes sehen und dass so das Gesamtbild der Christenheit bezeugt, dass Jesus lebt. Das Ende der Apostelgeschichte ist offen. Es gibt kein richtiges Ende. Sie hört auf. Und sie geht weiter. Auch wenn Lukas an der Stelle nicht mehr weiterschreibt. Es wird klar, es geht weiter. Es geht an den vielen Stellen weiter, wo er blitzlichtmäßig Geschichten erzählt hat, die irgendwo in andere Wege weitergehen, wo der Heilige Geist sich fortpflanzt, und er geht am Ende weiter. Die Apostelgeschichte geht weiter in deinem Leben. Du kannst die Apostelgeschichte weiterschreiben. Du kannst die Geschichte des Heiligen Geistes weiterschreiben.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.